Vor ein paar Jahren, da hat mir mein Mann ein wunderbares Geburtstagsgeschenk gemacht, das mich nachhaltig beeindrucken sollte, nämlich einen Gutschein für einen Harmonium-Workshop zum Harmonium spielen lernen. Ich weiß, das war noch in der Corona-Zeit und ich habe mich wahnsinnig auf diesen Kurs gefreut und war dann ganz überrascht, auch in so kurzer Zeit auch wirklich mit dem Harmonium, ja, in die Praxis zu kommen. Und den Kurs habe ich damals bei Tobias Dickbärtel gemacht. Und aus diesem ersten Kontakt mit Tobias hat sich eine gute Zusammenarbeit, ein schöner Austausch auch immer wieder über Yoga und Mantra und das Harmonium natürlich auch entwickelt. Und ich wollte schon sehr lange mit Tobias eine Folge aufnehmen, weil er eben ganz viele Dinge in einer Person, ja, so mitbringt und verkörpert und eben nicht nur Harmonien verkauft und dann an den Yogini bringt, sondern eben so viel Erfahrung hat, selbst ein erfahrener Mantra-Sänger oder Kirtan-Sänger ist, der viele Erfahrungen auch in Indien gemacht hat und der zusammen auch mit den Produzenten in Indien auf ganz schöne Art und Weise zusammenarbeitet. Und er hat mir dann auch noch verraten, er wird Gyana Rupa genannt. Das ist ein spiritueller Name, den er damals von seinem Lehrer im Ashram bekommen hat und heißt für die Hörer meines Podcasts, die sich mit Sanskrit bin, Gyana, dieses Wort kennt ihr, Jana, eben das Wort für Wissen oder Erkenntnis, höheres Wissen oft, nicht nur Faktenwissen, Jana. Und Rupa ist die Form, das Svarupa-Wort zum Beispiel kommt uns auch im Yoga Sutra entgegen. Wir denken immer wieder an das Wort Rupa als Form oder Verkörperung auch. Und so heißt dieser spirituelle Name, Gyana Rupa, auch die Verkörperung der Erkenntnis. Und was für ein schöner Name. Ich finde, er passt hervorragend auch zu Tobias, denn er ist genau wie ich ein absoluter Nerd in ganz vielen bestimmten Dingen. Hier natürlich das Harmonium und diese feine Arbeit mit dem Instrument. Und ihr werdet, glaube ich, in dieser Folge richtig viel über das Harmonium erfahren, über Bhakti, richtig viel Neues hören, aber auch, ja, Persönliches und auch viel, ja, Schönes über die Yoga-Disziplin, in Anführungsstrichen, des Bhakti-Yoga und Mantra. Lasst euch überraschen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hi, ich bin Christine und das ist mein Podcast Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Der Podcast für Yoginis und Yogis über den Yoga, die Sprache Sanskrit und Yogakultur. Hier bekommst du ein tieferes Wissen über den Yoga, seine Wurzeln und Philosophie einfach und verständlich erklärt. Und du lernst die heilige Sprache Sanskrit kennen. Und die Buddha Bowl? Hier werfe ich einen Blick auf die Kultur, die sich rund um den modernen Yoga von heute entwickelt hat. Also seid dabei, entspannt euch und lernt mit mir gemeinsam.
Tejasvinavaditamasu mavitrishavah Om Shanti 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 Hari.
Oh. Vielen, vielen Dank, Tobias, für diese wunderbare Einführung schon, für unser Begrüßungsmantra Anavavadu, ein Shanti-Mantra aus den vedischen Texten, aus den Upanishaden. Und mit diesem Mantra starten wir heute unseren ganz besonderen Podcast. Und es ist auch eine Tradition, mit diesem Mantra zusammen auch eine Yoga-Klasse oder ein Teaching, ein Zusammentreffen auch zu starten, ja, um sozusagen auch die Lehrer-Schüler-Beziehung auch glücksverheißend unter einem guten, wohlwollenden Stern oder unter einem guten Zusammensein wortwörtlich auch zu beginnen. Und ich danke dir für dieses schöne Mantra am Anfang.
Ja.
Hallo Tobias.
Vielen Dank, Christine, für die Einladung und die schöne Einführung, die du sehr treffend formuliert hast. Für mich ist dieses Mantra sehr wichtig für die eigene Praxis, aber auch für den Unterricht. Und ich beschreibe sie manchmal so scherzhaft als Yoga-Hotline. Ja, sie verbindet uns untereinander. Jetzt hier wir beiden im Podcast oder in der Gruppe. Oder wenn ich alleine praktiziere, auch mit einer höheren Kraft oder mit der Quelle. Und das war
Yoga
ein schöner
Hotline.
Start, ja.
Ja, das finde ich sehr treffend. Vielen Dank. Die Yoga Hotline, genau. Wir starten jetzt auch mit unserer ganz besonderen Folge. Ich freue mich heute. Das ist ein absolutes Special in meinem Podcast, nachdem ihr Hörer, Hörerinnen immer nur mit mir alleine vorlieb nehmen müsst. In meinen Folgen habe ich heute einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich schon lange gefreut habe. Und heute haben wir endlich den gemeinsamen Termin gefunden. Ich werde ihn euch gleich vorstellen, den Tobias. Und seid gespannt auf eine, ja, wie immer, geniale, wissensreiche Folge heute über, ja, die Faszination Harmonium im Prinzip. Also dieses Instrument Harmonium, das wir immer mehr auf ja, Kirtans oder in Yoga-Studios sehen. Wir wollen aber auch sprechen über Mantra, Bhakti-Yoga, ja, auch über die Praxis mit dem Harmonium. Und ja, wen könnte ich anders fragen als Tobias? Herzlich willkommen, Tobias Gyanarupa.
Danke für die Einladung.
Oder Gyanarupa würden wir sagen, oder?
Ja,
auf
genau.
Sanskrit.
Ja, passend du hast ausgesprochen, danke.
Ja, ich möchte höflich sein und dich in meinem Podcast gerne vorstellen. Und ja, bitte kommentiere auch gerne oder ergänze gerne am Ende oder zwischendurch. Ich hoffe, ich werde dich gut und vollständig vorstellen. Und dann kommen wir ins Gespräch. Wir haben, glaube ich, so viele Themen, die wir zusammen verbinden, die uns verbinden und die wir verbinden können mit Harmonium. Ja, du bist bekannt als Gyanarupa. Ich möchte gerne auch natürlich über den Namen nachher mit dir sprechen, was es damit auf sich hat. Du bist der Gründer von Bhakti Harmonium und du verbindest auf ganz besondere Art und Weise, wie ich finde, einerseits das Handwerkliche und natürlich die Musik und Bhakti Yoga insbesondere, ja, auch den Umgang mit Mantra, die Praxis. Die Yoga-Praxis, aus der du auch kommst. Und ich habe gelesen, du warst ursprünglich Goldschmied und vielleicht du nickst, also vielleicht erklärt das auch schon sehr viel von deiner besonderen Beziehung zum Harmonium als Instrument, ja, diese Liebe zum Detail, diese feine Arbeit, die es dann braucht, auch mit diesem Instrument es zu perfektionieren und gleichzeitig aber auch ja das feine Arbeiten mit dem Material, Qualitätsanspruch als Goldschmied, hat man dann, glaube ich, auch eine gute Grundlage, da werden wir sprechen drüber. Und ja, Ich glaube, dass du auch eine feine Art hast, auch zu hören, das Hinhören, einen Sinn für Klang. Und du hast mit deinem Projekt oder mit deinem ja, Business Bhakti Harmonium hast du einen Ort geschaffen, ja, an dem es nicht einfach nur um den Verkauf von Harmonium als Instrument oder Harmonien geht, sondern um die Frage, ja, welches Harmonium passt denn wirklich zum Menschen, zu uns verschiedenen Menschen, zur Stimme, zum Praxisweg? Und du hast eben so viele Fähigkeiten rundherum noch, um dieses Instrument wirklich auch gut auf den Weg und auch zum richtigen Menschen zu bringen. Und ich habe selbst auch bei dir einen Kurs gemacht damals. Ich war letztens mit einer Freundin nochmal bei dir, auch in deiner Werkstatt, was mich auch inspiriert hat. Und habe dich da als unwahrscheinlich kompetenten Ansprechpartner erlebt. Nicht nur, wenn es um das irgendwie Spielen, Lernen geht oder um den Umgang mit dem Harmonium, sondern auch um die Frage, okay, worauf muss ich achten? Wie pflege ich mein Instrument? Und ich kam dann in deine Werkstatt auch mit einem kleinen Problem bei meinem Harmonium und dann hast du es repariert und gewartet und hinterher, genau, konnte ich wieder gut spielen. Und wir wollen sozusagen heute auch diese Themen auch besprechen. Lieber Tobias, nach der langen Einführung, schön, dass du heute bei mir bist. Möchtest du, ja, ganz sicher, möchtest du was ergänzen und vielleicht auch darauf hingehend ergänzen, ja, wer bist du, was machst du und was ist dein Weg zum oder mit dem Harmonium?
Ja, danke für die Einführung erstmal. Und du hast es schon sehr schön beschrieben. Ich war also ursprünglich Goldschmied oder Goldschmiedemeister und hatte überhaupt keine musikalischen Vorkenntnisse oder Begabung und kam eben durch meinen Yoga-Weg über die Meditation zum integralen Yoga und habe das Harmonium kennengelernt und lebte dann in einem Yoga-Ashram, wo regelmäßig gespielt wurde, Harmonium gesungen, Harmonium mit Mantra begleitet wurden. Und es hat sich relativ schnell rumgesprochen, dass ich Goldschmied war. Und ich durfte immer die ganzen Murtis, also alles, was mit Metall zu tun hatte, durfte ich dann reinigen und säubern. Und eben auch relativ schnell das Harmonium reparieren. Und ich hatte aber überhaupt keine Ahnung. Ja, es gab auch noch keine YouTube-Tutorials wie heutzutage oder auch keine Bücher. Und ich musste das irgendwie autodidaktisch erarbeiten und war zu der Zeit viel in Indien. Regelmäßig und habe mir da direkt bei den Werkstätten vor Ort dann halt angeschaut, wie die Harmonien gebaut werden und auch wie sie repariert wurden. Und das hat sich dann hier in dem Ashram in Deutschland immer weiter rumgesprochen und dann wurde ich gebeten, doch mal ein paar Harmonien mitzubringen für den Ashram und dann für Freunde und so hat sich das immer weiter rumgesprochen und erweitert und ich war da auch sehr gut vernetzt. Das war ein großes Yoga-Netzwerk, in dem ich da teilgenommen hatte oder Teil davon war. Und so hat sich diese Reise immer weiter entwickelt. Also ich bin dann Yogalehrer geworden, habe das Harmonium immer mehr selber kennengelernt, aber auch alles autodidaktisch mir beigebracht und habe dann meine Liebe zum Kirtan und zum Mantra singen dort entwickelt. Und das fing an mit ganz einfachen Stücken, die ich dann auf dem Harmonium begleitet habe, weil ich das einfachste Instrument fand. Ja, ich wollte eigentlich eher so trommeln, das war so ein bisschen mein Ding. Fand das aber schwierig, da Kirtan zu begleiten. Und Gitarre war mir zu komplex, ganz ehrlich. Und bin dann autodidaktisch zum Harmonium gekommen und hatte da zu Anfang noch gar nicht so eine tiefe Verbindung zu, sondern es kam wirklich im Laufe meiner Zeit dort im Ashram, dass ich das Kirtan, das Mantra singen immer mehr geliebt habe, wertgeschätzt habe, mich darin auch vertiefen konnte und dann auch das Harmonium immer mehr ansprechend fand. Ich hatte das erst ein bisschen abgestoßen, sieht ja aus wie ein Klavier und ich hatte mal als Kind Klavierunterricht für zwei, drei Male, das war eigentlich nicht so erfolgreich und hat mich eher abgeschreckt, ja. Und der Klang hörte sich so ein bisschen zu Anfang noch nicht so ansprechend an. Und die Liebe hat sich wirklich erst zum Harmonium hat sich erst durch das Mantrasingen entwickelt. Und eben meine regelmäßige Yoga-Lehrertätigkeit hat mich immer auch dazu bewegt, es zu vertiefen. Ja, ich habe dann vor Leuten gespielt und dann hat man irgendwo auch den Anspruch, dass man es ein bisschen authentischer spielt. Ja, und so bin ich dann über Umwege immer mehr da reingekommen, habe viel zu hoch gesungen, habe falsch gespielt und musste dann letztendlich erst durch das Feedback von anderen lernen daraus. Und es gab auch noch keinen Unterricht damals oder Seminare. Ja, also es war ein langer, mühsamer Weg. Und irgendwann, weil ich viel Workshops eben geleitet habe, kam dann halt auch die Idee, Harmonium-Workshops anzubieten, um diesen Menschen, um den Menschen den Umweg, den ich gegangen bin, ein bisschen leichter zu machen.
Und, ich liebe das.
Ja, und genau. Wir haben uns ja auch auf dem Workshop kennengelernt, ein Harmonium-Workshop, und das war ein schöner Weg. Ich bin immer mehr da eingestiegen, habe auf Yoga, Harmonium-Workshops auf einer Alm angeboten, ja, wo wir die Harmonium in die Berge getragen haben, beziehungsweise im Auto, also ganz interessanten Plätzen. Und das Yoga-Unterrichten, Hatha-Yoga-Unterrichten wurde immer weniger. Und das Harmonium-Unterrichten und der Harmonium-Verkauf, Reparaturen, all das wird immer mehr. Und so ist es automatisch entstanden. Und dann, ja, kam ganz tiefer Frieden, weil ich gemerkt habe, das ist anscheinend den Weg, den ich gehen soll. Ich will es jetzt nicht Berufung nennen, aber auf jeden Fall den Weg, den ich jetzt einschlagen soll. Ja, dass meine ganzen Reisen haben Sinn gemacht, meine Affinität zu Indien, ich kann mit den Menschen sehr gut umgehen, ich habe regelmäßig fast täglich Kontakt mit den Indern, kann auch deren Unzuverlässigkeit gut mit der gut umgehen, weiß, wie ich mit den Herstellern und den Werkstätten gut zusammenarbeiten kann. Also diese Goldschmiede-Basis hat jetzt Sinn gemacht, meine Yoga-Lehrertätigkeit war auch ein wichtiger Meilenstein, und so kam letztendlich alles zusammen zu diesem Harmonium, zu der Arbeit am Harmonium. Ja, und finde da jetzt einfach eine sehr große Befriedigung und kann auch sehr freudig erkennen, dass die Qualität im Allgemeinen immer besser wird, aufgrund wirklich der Wiederverkäufer im Westen. Ja, weil wir einfach jetzt mittlerweile wesentlich mehr Harmonien abnehmen als der ganze indische Markt und wir einen höheren Qualitätsanspruch haben und das auch mittlerweile mit den indischen Herstellern gut umgesetzt bekommen. Das heißt, für mich ist es auch immer erfreulicher, dass wir immer bessere Harmonien bauen, die auch für den westlichen Qualitätsanspruch immer gerechter werden.
Ja, und das ist auch total spannend. Genau, da werden wir später auch nochmal abbiegen, um über die Qualität und auch den Prozess zu sprechen, wie du mit den Harmonien umgehst und sie dann auch nochmal vorbereitest vor dem Verkauf. Was ich spannend finde, was du gerade erzählt hast, ist, dass es wirklich ein langer Weg war. Es gab nicht so einen Peng, das mache ich jetzt, sondern es ist langsam zu dir gekommen und du hast dich auch immer weiterentwickelt in deinen Fähigkeiten, und zum Schluss jetzt zurückschauen, siehst du, wie alles Sinn gemacht hat, wie alle Puzzlestücke zusammengekommen sind und wahrscheinlich immer mehr Puzzlestücke noch angelegt werden können. Und das ist auch das Tolle, wie ich es erlebt habe, denn der Grund, warum wir heute hier sitzen, ist eigentlich, dass mein Mann mir damals einen Harmoniumkurs geschenkt hat und der war dann bei dir. Also er hat uns eigentlich zusammen.
Danke an deinen Mann.
Voll schön.
Ja.
Ich danke ihm auch dafür. Genau.
Das ist ja oft so im Leben, ne, dass irgendwelche Stepping Stones, sagt man, dann dazu führen, wo man jetzt gerade steht. Und bei vielen Menschen ist es ja auch so, dass sie erst nach einer gewissen Zeit mit Mantra und Bhakti-Yoga in Kontakt kommen. Ja, typischerweise beginnt man mit Hatha-Yoga, Körperübungen, und merkt dann, da ist ja noch so viel mehr dahinter. Und dann kann man das Ganze auch irgendwie nochmal besser verstehen oder auch vielleicht wertschätzen und lässt sich dann irgendwie vielleicht auch nochmal tiefer auf die verschiedenen Ebenen, die man da so begleitet, ein.
Ja, und ich merke eben, dass diese Wege, die jetzt immer mehr zum Harmonium zum Bhakti, zu Kirtan-Abenden, auch zu Mantra-Sing-Abenden führen, dass die sozusagen das als Trend oder als Entwicklung stark präsent ist in der Yoga-Welt, sage ich mal, in Yoga-Land, wie man manchmal so sagt. Und das finde ich auch eine sehr schöne Entwicklung, weil sozusagen der Aspekt von Yoga beyond Asana und Pranayama und Meditation, dass wir eben noch weitere Aspekte des Yoga-Pfades auch kennenlernen. Und das kommt mir auch ganz gelegen, weil ich ja gerne über Sanskrit und Mantren spreche und auch da meine Leidenschaft lebt und wir da sozusagen viele Schnittpunkte haben mit all den Yoga-Übenden oder auch Yoga-LehrerInnen, die jetzt sich auf den Weg machen und sagen, ja, dieses Thema Harmonium und Mantra, das packt mich einfach, das berührt mich. Ich möchte da mehr auf diesen Weg auch gehen. Und das ist eigentlich ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, wow, das eignet sich total gut, dass wir über das Harmonium sprechen, zusammen. Ja. Und deswegen würde ich gerne mit dir auch als Experten darüber sprechen, so über ein paar Dinge. Okay, wenn ich mich jetzt auf diesen Weg begebe, das passt zum Podcast, dass wir auch so Tipps und Wissen vermitteln können hier, so richtige kleine Nuggets. Was können wir eigentlich sagen? Was ist das Harmonium für ein Möbelstück? Was kann man sagen? Was ist eigentlich so ein Harmonium? Wie funktioniert das vielleicht so für uns Laien? Wie entsteht der Ton überhaupt? Also was kannst du uns da einführend erzählen?
Ja, also es sieht ja von im ersten Blick aus wie ein kleines Klavier oder eine kleine Orgel. Und tatsächlich hat es den Ursprung auch aus der Kirchenmusik. Und es war eine kleinere Form ursprünglich wirklich von Kirchenorgeln, mehr so für den Hausgebrauch. Und wurde dann nicht mit Pfeifen wie eine Orgel gebaut, sondern eben mit Tonlippen, Tonzungen, die den Klang erzeugen. Also es gehört zu den Windinstrumenten oder es ist ein Tastinstrument, was letztendlich über Wind, über Luft den Ton erzeugt. Und das fand ursprünglich so im 17. Jahrhundert den Beginn und wurde in Frankreich tatsächlich entwickelt, das Harmonium in verschiedenen Arten und Bauweisen, fand dann den Weg in Europa, verbreitete sich in Europa immer mehr und kam dann über Engländer, Missionare und auch Händler dann nach Indien. Und die Inder fanden den Klang sehr ansprechend, sehr interessant für ihre indische Musik. Aber wie es so ist, in Indien wird alles auf dem Boden gemacht, gelebt. Ja, und so haben die das Harmonium, was ursprünglich sitzend gespielt wurde, mit beiden Füßen gepumpt wurde, dann umgebaut, vereinfacht, verkleinert und auf den Boden gebracht, sodass es eben sitzend auf dem Boden gespielt wird. Von der Technik aber eigentlich noch relativ ähnlich dem ursprünglichen Harmonium, so wie es im Westen auch noch bekannt war. Und dadurch wurde es nochmal einfacher und eben leichter und für den Transport besser geeignet. Und durch die Entwicklung des Yogas, dass es dann wieder bekannter wurde oder dass Yoga bekannter im Westen wurde, ist das indische Harmonium dann wieder zurückgekommen nach Europa. So war so ein bisschen der Werdegang. Aber zum Beispiel die besten Tonlippen, also diese Tonzungen, die im Inneren den Klang erzeugen, Metallzungen, die in Schwingung versetzt werden und den Ton erzeugen, wurden bis 1950 in Deutschland hergestellt. Also die Inder haben die Tonlippen aus Deutschland für ihre indischen Harmonien importiert.
Und also vielleicht darf ich da ganz kurz mal einhaken, weil das war echt eins meiner totalen Aha-Erlebnisse, als du dann eben im Kurs erzählt hast, ja, das Harmonium kommt gar nicht wirklich ursprünglich aus Indien, obwohl sie jetzt mittlerweile aus Indien kommen, aber das war nochmal ganz schön, wie du das gerade erzählt hast, dass es eigentlich ein französisches Instrument war oder ein europäisches, sagen wir erstmal, und dann ich denke, das war in der Kolonialzeit, oder? In den,
Genau.
du hast ja gesagt, im 17. Jahrhundert,
Ja.
dann rübergewandert ist und sozusagen als Produkt dann wieder zurück jetzt in den Westen gekommen ist.
Ja, es ist ganz lustig. Also wenn ich bei uns hier in den Wald gehe, da ist eine kleine Kapelle, da steht auch noch ein indisch, also ein westliches Harmonium, ja, was mit den Füßen gepumpt wird. Und da spiele ich da manchmal mit einem Freund auch Kirtans in der Kapelle. Also es funktioniert auch vom Prinzip her genauso.
Das
nur
klingt
ist jetzt halt wesentlich komplexer, weil man es halt auch beidhändig spielt. Und das indische Harmonium ja nur mit einer Hand gespielt wird und mit der anderen wird die Luft über einen Blasebalg ins Innere gepumpt und erzeugt den Ton. Und das macht es eben nochmal einfacher. Und das finde ich eine schöne Essenz letztendlich vom Harmoniumspielen. Es hat diesen durchdringenden, ergreifenden Klang, den viele Menschen anspricht. Und es ist sehr einfach zu spielen, so dass man sich nicht in komplexen Musikstücken oftmals verliert, beziehungsweise darauf konzentrieren muss, sondern die Essenz wirklich beim Mantra liegt, bei deiner eigenen Stimme und bei der Erfahrung, die dadurch entsteht. Also man kann sich wirklich sehr schön meditativ vertiefen. Man kann natürlich auch energetisch und kräftiger singen, aber es bleibt einfach eine einfache Wiederholung von den verschiedenen Mantras und eine einfache Begleitung auf dem Harmonium. Das kann mit Melodien sein, das kann mit Akkorden sein oder eine Mischung daraus. Aber das Harmoniumspiel ist einfach und das ist sehr zuträglich für das Herz, das ja eine wesentliche Rolle spielt im Bhakti-Yoga und im Mantra-Singen.
Das heißt, das Harmonium fügt sich dann eben auch ein, ist vielleicht auch geeignet für Leute, die sagen, ich bin eigentlich gar nicht so der musikalische Typ. Instrumente habe ich nie gelernt oder frühzeitig abgebrochen.
Genau.
Es lässt sich, wie du auch berichtet hast, es lässt sich also sehr leicht erlernen, sagst du. Wie spielt man es denn? Also kann man egal welche Hand benutzen?
Es gibt verschiedene Bauarten eben, ja, Blasebalge, die auf beiden Seiten bedient werden können, die auf der linken oder auf der rechten Seite bedient werden können. Blasebalge, die mehr oder weniger Luft reinbringen. Aber du kannst, egal wie händig du bist, das Harmonium spielen. Manchmal brauchst du noch einen kleinen Umbau, dass der Blasebalg auf deine Händigkeit angepasst wird. Aber du kannst es auch als Linkshänderin auch sehr gut spielen.
Okay. Ja. Und du hattest im Kurs damals auch erzählt, dass es so verschiedene Spielweisen gibt, so verschiedene Stile. Hast du auch erwähnt, dass Krishna Das jetzt so eine ganz andere Art hat, das Harmonium zu halten. Und ich habe dann einmal darauf geachtet, vielleicht kannst du auch nochmal darüber sprechen.
Ja, auch ganz anders als die Inder es spielen. Ja, die spielen oftmals einfache Melodien beziehungsweise Einzeltöne und über eine größere Bandbreite der Klaviatur. Die benutzen auch typischerweise eher größere Harmonien. Hier im Westen spielen wir halt oft auch mit mehreren Tönen, haben immer einen Halteton, um den Klang voluminöser zu machen. Spielen auch oft mit Akkorden, was dann noch mehr Klangvolumen erzeugt, was in Indien komplett verpönt ist, möchte ich fast sagen. Ja, also die spielen wirklich ihre Ragas, begleiten ihre Stücke mit Einzeltönen, sehr komplex, aber eben ganz anders als wir es spielen, was es für uns wieder einfacher macht. Und du hast schon Krishna Das erwähnt, ja, der also immer mehrere Töne gleichzeitig spielt und die auch sehr kreativ miteinander verbindet, die Töne aber länger hält, was es natürlich für uns als Spielenden auch wieder dann vereinfacht. Ja. Wir müssen nicht so schnelle Wechsel machen. Es geht nicht darum, dass das Harmonium im Vordergrund ist, sondern es soll ein Begleitinstrument sein für unsere Stimme, für das Mantra und eben die Erfahrung, die dahinter steht, die das Mantra und das gemeinsame Singen oder das die eigene Stimme eben erzeugen kann. Und das macht es für viele so ansprechend und gerade für uns Westeuropäer oder uns Deutsche, ja, dem Land der Dichter und Denker, ist es eine wirklich pure Therapie, aus dem Kopf ins Herz zu kommen. Und das sehe ich, das begleite ich so gerne. Das ist eigentlich der Grund, warum ich das Harmonium spielen selber für mich entdeckt habe, weil ich auch so ein Kopftyp bin und durch das Singen, allein wenn ich das anspiele, komme ich schon in so eine Entspannung, das geht ganz schnell. Mhm.
Ja, das und merke ich auch oft.
Ja, und das eben auch gerne weitergebe, weil ich merke, wie die Menschen aufblühen oder entspannen oder ins Fühlen kommen, ins Herz kommen oder wirklich tiefe spirituelle Erfahrungen machen durch Mantra, weil ich diese Kraft vom Mantra so für mich entdeckt habe. Das ist eine ganz besondere Praxis, die eben wie so viele Dinge im Yoga so eine Wirkung erzeugen, die man nicht so in Worte fassen kann. Ich möchte fast sagen Magie. Ja, das ist wirklich eine Qualität, die muss man einfach erfahren, um sie verstehen zu können. Aber wenn sie erstmal sich einmal entfaltet hat, dann packt sie einen wie eine große Leidenschaft. Und das mit dem Ammonium zu begleiten, ist eben eine ganz einfache Technik, die ich gerne unterstütze in Form von Unterricht oder eben, dass ich die passenden Instrumente dann für den Menschen finde, der zu einem passt oder das zu einem passt.
Ja, das ist einfach eine ganz wunderbare, auch ein Sankalpa von dir, ne? Ein Wunsch oder eine Aufgabe. Vielleicht ist es sogar dein Swadharma, dass du hierher gekommen bist, um das alles zusammen auf den Weg zu bringen und so viele Menschen auf den Weg zu begleiten, in dieses Harmonium spielen, in die Praxis mit Mantra auch zu bringen und zu enablen, wenn wir auf Neudeutsch sagen, um so diese ersten Schritte auch zu machen. Und du hast mir auch ziemlich geholfen, dann beim Aussuchen oder beim Finden meines Harmoniums, denn da gibt es ja doch ein paar Fragen dazu, die man sich so vorher stellen sollte. Also vielleicht kannst du uns da auch ein paar Tipps geben, welche Arten von Harmonien gibt es überhaupt und was passt zu wem oder wie würde man ein Harmonium für sich auswählen? Ich kam zum Beispiel zu dir, wollte, glaube ich, unbedingt so ein ganz kleines Mini-Harmonium und am Ende ist es ein anderes geworden. Also was sind Trends, was gibt es für verschiedene Harmonien? Wie gehst du da vor?
Ja, schön, dass du da auch drauf ansprichst. Die klassische Größe der indischen Harmonie ist relativ groß. Wer sich jetzt damit auskennt, man beschreibt die Größe von Harmonien in Oktaven und die klassische Größe umfasst 3,5 Oktaven, was ein relativ großer Koffer oftmals ist. Ja, und in Indien ist das die Standardgröße und war es auch viele Jahre hier im Westen. Die Inder haben damit auch nicht so ein Problem, weil viele, die sich ein Harmonium leisten können, können sich auch einen Träger leisten. Und die haben auch dann immer jemanden, der das Harmonium von A nach B trägt, beziehungsweise es bleibt bei denen in der Wohnung oder im Tempel oder wo auch immer es eingesetzt wird. Und viele Jahre war eben das Harmonium auch hier im Westen so relativ groß. Und die Qualität der Kleinen war wirklich vernachlässigt. Die in Indien hergestellten kleinen Harmonien waren von der Qualität, von der Tonhaltefähigkeit wirklich minderwertig und deswegen auch bei uns nicht im Sortiment. Und die Nachfrage wurde halt immer stärker durch die Zunahme an Yoga-Lehrerinnen, die dann auch das Harmonium immer mal mit in den Unterricht nehmen wollten. Das heißt, die brauchten ein kleines, das waren oftmals Frauen, die nicht so schwer tragen wollten, die auch viel unterwegs waren, von einer Yogaschule in die nächste, vielleicht sogar zu Workshops im Ausland, im Flugzeug das Harmonium mitnehmen wollten. Weil wenn man erstmal darauf eingespielt ist, dann ist man schon wirklich mit dem Harmonium sehr vertraut und verbunden und nimmt nicht so gerne irgendwelche anderen Instrumente, die man vielleicht vor Ort findet. Und so kam auf jeden Fall die Nachfrage und der Trend immer mehr zu kleineren Harmonien, denen wir dann auch mit enger Zusammenarbeit mit den Herstellern wirklich qualitativ sehr gut begleiten konnten. Also wir haben die Kleinen auch vom Klang her zu einer ganz neuen, zum ganz neuen Level gebracht und auch von dem Blasbalgvolumen zu einer sehr, sehr guten Tonhaltefähigkeit. Also wie lange du den Ton halten kannst, wie du pumpen musst, hängt sehr von der Qualität des Blasebalges und den Einstellungen ab. Mhm. Und das konnten wir immer mehr verbessern. Es war ein langer Weg, weil die Inder das nicht so ganz nachvollziehen konnten. Aber wir waren viel in Indien und konnten das zusammen mit den Herstellern jetzt erarbeiten. Und mittlerweile sehe ich einen gewissen Trend, dass es eben fast schon wieder entweder zu einem Zweitharmonium, dass die Menschen dazu neigen, sich ein kleines für die Reisen, für die Yogalehrertätigkeiten zu legen oder eben ein Mittelding, etwas größeres Harmonium wieder anschaffen, weil sie durchaus die Vorteile eines großen Harmoniums schätzen lernen. Also um dann zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen, wie kann man sich entscheiden oder wie kann man sein Harmonium auswählen? Und da muss man sich natürlich selber die Frage stellen, okay, wofür brauche ich das Harmonium? Wie möchte ich es einsetzen? Bin ich Yoga-Lehrerin oder möchte ich es nur bei mir zu Hause spielen? Werde ich es mit einer Gruppe einsetzen? Wie laut muss es sein? Werde ich draußen spielen? Dann braucht man eher ein kräftiges Harmonium. Will ich es für Yogastunden, Meditationen sogar einsetzen? Dann braucht man eher ein leises Harmonium. Gute Harmonien bei uns im Shop zum Beispiel, die kann man auch wenn sie sehr groß sind und sehr viel Klangvolumenpotenzial haben, auch leise spielen. Das ist für uns immer ein wesentliches Qualitätsmerkmal, dass man auch als Nicht-Profi, als Einsteigerin das Harmonium leise spielen kann. Also du kannst sowohl meditativ als auch irgendwie fetzige Kirtans damit begleiten. Ja. Aber prinzipiell gilt schon, kleine Harmonien eher leiser. Große Harmonium haben mehr Klangvolumen. Kleine Harmonium leichter, große Harmonium ist schwerer. Das hängt natürlich auch von dem Material ab. Also das Harmonium wird in verschiedenen Hölzern gefertigt, was das Gewicht, die Optik natürlich, aber auch die Klangfarbe beeinflusst. Ja, typische Hölzer sind Keilwood, Himalaya, Fichte, Zeder oder auch Teakholz. Und Teak ist halt sehr schwer und dicht und hat einen ganz anderen Klang als Zeder oder Himalaya Fichte. Das sind so die gängigsten Holzarten. Und dann ist natürlich entscheidend der Klang. Was berührt mein Herz? Welcher Klang spricht mich an? Ja. Das ist der wesentliche Punkt. Ich vergleiche es mal wie der Charakter eines Menschen. Ne? Das Äußere ist wichtig, aber wie sieht das Harmonium aus? Spricht es mich an? Aber letztendlich die Qualität des Menschen und spricht des Harmoniums, der Klang. Ja? Darum geht's. Und das kann man mittlerweile auch gut aus der Ferne entscheiden. Wir haben viele Videos, von jedem Harmonium auch ein Video erstellt. Da kriegt man schon einen ganz guten Eindruck von dem Klang. Man kann es natürlich auch vor Ort ausprobieren, bei uns hier oder in den verschiedenen Verkaufsstellen, die wir führen. Oder auch telefonisch anrufen oder per Videocall, dann spiele ich das Instrument vor oder kann es auch vergleichen mit einer Auswahl an Instrumenten. Ja. Also der Klang ist entscheidend, dann die Größe und brauche ich eins, was besonders geschützt ist in einem Koffer. Da gibt es Safari-Harmonien, so heißen die, die besonders kompakt sind, bekannt geworden durch so Kirtan-Stars wie Krishna Das und Dave Stringer, Jay Uttal und so weiter, die von der Qualität des Klangs nochmal anders sind, vielleicht mehr Kirtan-lastig als welche, die jetzt als Kofferharmonium gebaut wurden. Muss ich die besonders geschützt haben? Werde ich die mit ins Handgepäck nehmen vom Flugzeug oder irgendwo auf Reisen? Oder transportiere ich das nur ab und zu mal im Auto? Und da ist es relativ gut geschützt. Da brauche ich nicht unbedingt eine Abdeckung. Kann ich auch ein gutes, nicht zusammenklappbares, sogenanntes Standharmonium nehmen. Das sind, glaube ich, so die wesentlichen Faktoren. Also Größe, Standharmonium oder Klappharmonium, zusammenklappbar und der Klang. Und natürlich das Budget. Ja, also da gibt es eine riesen Spannbreite jetzt. Massive Konzertharmonien aus massiven Teakholz vom Markenhersteller bis hin zu einfachen Harmonien, die aber auch schon oftmals einen sehr, sehr tollen Klang haben, sonst würden wir sie gar nicht ins Sortiment nehmen.
Man merkt schon, dass du wirklich da eine ganze Bandbreite eben auch an Erfahrung mit reinbringen kannst. Und ich erinnere mich auch, dass du ja ganz viele Instrumente zur Verfügung hast, um sie zu vergleichen und auch zu zeigen und jederzeit auch mit dem Klang eine Probe mir gegeben hast, was jetzt am besten passt. Ich frage mich, was würdest du jemandem mitgeben? Was kann man vermeiden beim Welche Fehler könnte man vielleicht vermeiden, wenn man ein Harmonium kauft, dass man hinterher nicht unglücklich ist oder dass es kaputt ist? Oder ja, kann man sowas sagen, was eben so.
Ja. Also man sollte sich auf jeden Fall vorher anhören, entweder live oder über ein Video oder telefonieren, Zoom-Call oder so, dass man wirklich es vorher mal gehört hat. Ja, man kriegt, wie gesagt, schon einen ganz guten Eindruck über Videos, die dann bei YouTube irgendwie veröffentlicht sind, bei uns verlinkt sind, uns auf der Seite dann vom Hersteller direkt. Das ist schon das Wesentliche. Und was schwierig ist, ist, wenn man sie gebraucht kauft und nicht gesehen hat, weil das ist ein indisches Instrument und die haben oftmals einen anderen Qualitätsanspruch als wir und sie sind alle handgefertigt. Ja, da kann also dann, wir müssen immer auch viel nacharbeiten, wenn die Instrumente für uns als Wiederverkäufer schon mit hohem Anspruch gefertigt wurden. In Indien haben wir trotzdem noch viele Stunden Arbeit, die wir in ein Instrument reinstecken müssen. Also Direktimporte sehe ich immer sehr kritisch. Ja, man kann die auch bei Amazon kaufen. Aber das geht nie glücklich aus, ist meine
Was sind so
Erfahrung.
die Dinge, die dann, entschuldige, was sind so die Dinge, die dann auftreten oder bemerkbar sind, wenn man jetzt sozusagen so einen Direktimport hat?
Ja, es ist eben handgefertigt und es sind Feinmechaniken, die da verbaut werden. Ja, es sind durch den Transport und durch die Veränderungen in der Temperatur zwischen Indien und hier und der Luftfeuchtigkeit verstimmt sich das Harmonium. Die Tonlippen sind vielleicht nicht mehr ganz justiert und schwingen nicht mehr frei. Die Töne werden nicht mehr frei erzeugt. Da die Tasten klemmen. Es gibt manchmal auch natürlich Beschädigungen durch den Transport, weil die Inder nicht so viel Wert darauf legen, das gescheit zu verpacken. Wir schicken das immer per Seefracht. Das ist tatsächlich schonender, als wenn es per Kurier kommt. Manche Modelle auch per Luftfracht. Also wir legen da wirklich Wert auf eine schonende Möglichkeit, die Instrumente hier nach Deutschland zu bekommen. Und Beschädigung beim Transport. Der Klang gefällt einem nicht. Es ist oftmals ganz anders gestimmt in Indien, als es hier für die westliche Musik nötig ist. Und man hat niemanden, der einen Service bietet oder eine Garantie oder eine Reparatur. Und eigentlich alle Instrumente, die wir aus Indien importieren, brauchen nochmal Pflege in unserer Fachwerkstatt. Und es braucht eben Fachwissen. Und es ist jetzt nicht irgendwie so, ja, ich kann Schraubenzieher halten, also mache ich mich da dran. Also es ist schon viel Fachwissen. Mein Mitarbeiter ist ein Orgelbaumeister und da braucht man schon ein gutes Gehör als auch Fachwissen, um da diese feinen Arbeiten auszuführen. Deswegen, also wenn man sich überlegt, eins anzuschaffen, sollte es bei jemandem sein, der sich auskennt, der vielleicht auch schon viele Jahre mit Harmonien zu tun hat. Und einfach das nötige Fachwissen zeigt.
Ja, definitiv. Das habe ich dann auch gemerkt, als bei mir so eine Taste, die hat dann immer geschnarrt und dann habe ich diese Oktave gar nicht mehr einsetzen können. Dann habe ich nur noch auf dem restlichen Teil der Tastatur gespielt. Und wir haben dann zusammen auch reingeschaut. Dann konnte ich mal sehen, wie das eigentlich auch von innen aus schaute. Und du hast dann wirklich unter die Haube geguckt und dann mit ganz feinen Instrumenten dann auch diese Tonlippen dann nochmal justiert. Und jetzt kann ich wieder komplett spielen. Und das ist auch was Schönes. Denn es kann ja auch durch den Gebrauch einfach, nicht nur durch den Import, sondern auch wenn ich ein Harmonium schon einige Jahre habe oder einige Zeit, kann ja auch im Gebrauch dann eben meine Reparatur oder eine Wartung fällig sein. Und
Also wer in Indien war oder sich das vorstellen kann, es ist indische Handarbeit. Das ist wirklich sehr einfach. Also bei den meisten Werkstätten gibt es noch keine Elektrogeräte. Die bohren noch von Hand mit einem Dremel. Das ist alles sehr basic und sehr einfach. Die Tasten werden mit einem Fuchsschwanz durchgesägt. Und die Tastenenden von Hand gefeilt. Das ist also alles wirklich sehr einfache Handarbeit, aber doch wirklich dafür eine tolle Qualität. Aber es braucht
Ja.
eben auch jemanden hier, der das Harmonium dann entgegennimmt, wenn es angekommen ist. Und wie schon erwähnt, es braucht immer auch noch ein bisschen Liebe hier, bevor es dann bereit ist für den Endkunden.
Es klingt nach einer ganz tollen Zusammenarbeit. Best of both worlds sozusagen. Du auch in täglichem Kontakt mit den Indern, oder? Hast du mal erzählt? Also wie arbeitest du da mit denen zusammen, um die Qualität auch zu sichern?
Die Grundlage ist erstmal eine sehr starke zu, also irgendwie habe ich eine starke Verbindung zu Indien und kann mit den, ich mag die Inder.
Ja.
Es ist ein verrücktes Volk. Du warst ja oft schon da. Es ist wirklich verrückt, da zu sein, aber ich habe irgendwie eine starke Verbindung zu Indien und ich mag die Inder. Und das ist die Basis eigentlich für die Zusammenarbeit. Also ich kann mit denen gut, ich weiß, wie man mit denen respektvoll umgeht und sie haben auch eine Wertschätzung mir gegenüber und das ist, dann bauen die auch bessere Harmonien. Die machen dann auch mehr die Veränderungen, wir setzen uns mehr zusammen, die sind daran interessiert, wirklich dann auch das Harmonium so zu bauen, wie ich es möchte. Und ich bin zwar so ein bisschen der German Nerd, ja, der Perfektionist und der schickt denen immer ganz viele Listen. Bevor, wenn ich einen Auftrag erstelle, dann kriegen die immer eine riesen Liste an Sachen, die sie da umsetzen sollen. Und ich weiß das, dass ich die nerve. Aber ich bin so ein bisschen das Bindeglied zwischen diesem westlichen
Ja.
Qualitätsanspruch und der indischen Handarbeit. Ja, und ich bin der, die Garantie letztendlich gibt. Und ich möchte einfach, dass die Kunden zufrieden sind. Ja.
Ja.
Und dadurch, das ist letztendlich, wie ich, was die Basis ist. Also die Wertschätzung, das Interesse an, dass es den Arbeitern auch gut geht, dass sie gut bezahlt werden, dass faire Arbeitsbedingungen da sind und ja, dass dadurch die Qualität immer besser wird. Ich brauche immer eine gewisse Entwicklung in der Qualität, in verschiedenen Modellen, dass wir neue Sachen ausprobieren. Es muss bei mir immer eine Evolution stattfinden, ja? Sei es innerlich als auch beim Harmonium, dass da irgendwie dass ich sehe, es verbessert sich. Und dann werde ich immer weiter motiviert und ich sehe das direkt bei den Kunden, die dann auch einfach zufriedener sind.
Ja, das ist ein schöner Prozess. Ja, das
Aber
muss
nochmal
man
darauf zurückzukommen, was eigentlich wesentlich ist, ist das Harmonium. Ist für mich eine Manifestation von Saraswati, der Göttin der Musik und der
erkennen.
Künste. Und es ist nicht einfach eine Holzkiste mit Tasten, sondern und nicht nur ein Musikinstrument, sondern es ist eigentlich wie eine Murti. Ja, kann man sich vielleicht vorstellen, eine Marmor-Murti von Saraswati kennt vielleicht jemand, ja, oder Shiva-Murtis. Und das Harmonium ist für mich eben eine Murti aus Holz. Und so sehe ich das ganz ehrlich, und deswegen hat das Harmonium eben auch eine besondere Wertschätzung in meinem Herzen.
Ja,
Und
schön. Schönes Bild auch.
wenn die Harmonien kommen, dann ist das so, dann mache ich manchmal rituell so eine kleine Harmonium-Puja, so eine Saraswati-Puja. Ja, also ich gehe dann durch die Reihen, wenn die Kisten dann da stehen, ja, es sieht aus wie so ein anonymes Lager, aber innen drin sind diese wertvollen Murtis.
Ja.
Und dann gehe ich da durch die Reihen und begrüße die mit Ganesha und Saraswati-Mantren. Und wenn ich die auf die Reise schicke, dann kriegen die auch Mantren mit auf dem Weg als Wertschätzung. Und wenn ich daran arbeite, ist es immer so eine gewisse Verantwortung, die ich dann obwohl ich mit
Ja.
einem Schraubenzieher da an Metall arbeite und irgendwelchen Tonlippen, ja, es ist irgendwie, manchmal fühlt es sich halt einfach. Ich weiß, was dieses Harmonium in den Menschen erzeugen kann. Und das ist so ein bisschen ja, mein Anspruch, eben da auch gute Arbeit zu leisten, dass dieser Prozess bei den Menschen erzeugt werden kann.
Ja, wie
Deswegen hat es
schön
nochmal
ist
eine
das.
andere Ebene
Ja.
als nur Handwerk und Business, ne? Ich hätte kein Interesse an Import aus Indien von irgendwelchen Produkten. Das liegt mir nicht. Das ist auch viel zu nervenaufreibend, mit Indien Geschäfte zu machen. Aber wenn du Murtis importierst, sozusagen, ja, also
Ja.
die dann den Menschen begleiten können, das erfüllt mich, das ist spannend, das macht Sinn, das ist mein Leben, meine Lebenszeit sinnvoll eingebracht.
Ja, das hast du so schön ausgedrückt. Und die Vorstellung, dass du da in dieser Halle stehst und sozusagen den Beginn dieses Instrumentes, wo auch immer es dann landet und mit wem auch immer es dann neue Klänge erzeugt, dass du sozusagen diese Reise dann schon so schön beginnst mit unserem Ganesha, natürlich für alle glücksverheißenden Anfänge und Sarasvati als ja Göttin des Lernens, des vedischen Lernens, der Mantren, auch der Sprache Sanskrit. Ich liebe es natürlich, über Sarasvati zu referieren. Aber wie passend und das eigentlich, ja, das als, dass du das als in einem höheren Sinne, auch in höherem Zusammenhang aussiehst und du das wirklich auch so lebst. Das
Ich
gefällt
denke,
mir.
das ist auch noch eine ganz gute, zu deiner Frage zurück, wie kann man ein Harmonium, ein passendes Harmonium finden, dass du jemanden findest, der wirklich Interesse hat an Yoga und das nicht nur als Verkauf von Musikinstrumenten sieht, weil dann fließt eine ganz andere Energie da rein. Also meine Hersteller sind auch Bhakti-Yogis, das sind Hindus und die singen auch auf dem Harmonium, ja. Also das ist für mich wichtig, dass es nicht einfach nur ein Produkt ist, sondern eben, dass der damit arbeitet oder auch handelt, wenn du jetzt hier einen Verkäufer suchst in Europa, dass das ein Yoga-Praktizierender ist, ein Bhakti-Yogi, der damit eine ganz anderen Intention rangeht, als jetzt jemand, der einen Shop hat.
Ja, das ist auf jeden Fall auch klar geworden, dass das noch einen tieferen Aspekt hat als nur das Verkaufen und so ein Zugang da sein sollte, im besten Falle. Und das passt ganz gut, denn ich möchte dich auch fragen, wie nähert man sich dann jetzt, also wie beginnt man denn mit dem Spielen lernen? Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie findet man vielleicht ein gutes Harmonium? Du unterrichtest auch in Kursen eben so die ersten Schritte, ne? Wie fängt man an zu spielen? Und ich erinnere mich noch, wie wir in einem großen Kreis saßen, jeder hatte ein Harmonium vor sich und wir dann irgendwann schon im Shiva Shambho waren und ich war total überrascht, wie ich plötzlich selbst schon spiele. Es ging eigentlich super schnell. Was sind so aus deiner Sicht die ersten Schritte, um sich daran zu wagen, dann wirklich in der Praxis?
Also erstmal die Angst abzulegen, dass man große musikalische Kenntnisse haben muss oder Begabung. Ja, es ist egal, wie du denkst, dass deine Stimme ist, ob du denkst, du hast eine schöne oder nicht so schöne Stimme. Wir sind ja oft sehr konditioniert und geprägt durch irgendwie Musik oder du musst für das Harmonium keine musikalischen Grundkenntnisse haben, keinerlei. Ja, also wenn du lesen kannst, ist es von Hilfe. Und wenn du 5 Finger an einer Hand hast, ist es auch hilfreich. Aber es geht auch mit 3 oder 4, habe ich auch schon Leute im Workshop gehabt. Aber wir spielen jetzt nicht nach Noten, sondern wirklich nach Buchstaben, also die Buchstaben der Noten. Und da gibt es ganz einfache Vorgaben. Mantras oder Kirtans, die wir dann aufschreiben. Oben stehen die Buchstaben drüber, auch noch welche Finger belegt werden, also mit welchem Finger ich welche Taste drücke. Es ist wirklich Malen nach Zahlen. Ja, und dann legst du eine Schablone auf die Tasten, wo du auch nicht wissen musst, welche Taste wie heißt, sondern da steht dann drauf, okay, hier ist das C, da ist das D. Dann guckst du auf das Blatt und dann drückst du das D für das Mantra Om und das C für, ja, also es ist wirklich ganz einfach nachzuspielen. Und das ist, wie ich schon eingangs meinte, eben auch so wichtig. Es soll gleich Spaß machen. Du musst nicht erst ewig lange Musikunterricht machen und die Akkorde lernen oder Tonleiter üben. Das ist schon auch Teil von so einem Unterricht zum Beispiel, aber es nimmt nicht so viel Raum ein wie im klassischen Musikunterricht. Also die Musiktheorie bei den Workshops ist vielleicht 10, 15 Minuten bei so 1,5 Tage Workshops. Und es ist natürlich hilfreich, wenn du ein eigenes Harmonium hast, aber in Workshop-Situationen oder hier im Unterricht geben wir natürlich auch neue Musikinstrumente raus zum Spielen während des Unterrichts. Und das muss noch nicht dein sein. Ne? Das kann erstmal einfach eins sein, was du ausprobierst, auch wenn du mit dem noch gar nicht so verbunden dich fühlst. Aber das ist ein guter Start, um anzufangen. Und man kann ganz leichte Melodien erstmal spielen, ganz einfache Einzeltöne So beginnen wir normalerweise erstmal, wie pumpe ich das Harmonium richtig, wie sitze ich vorm Harmonium, wie viel Kissen brauche ich, damit mein Handgelenk gerade steht und so weiter. Also wir wollen wirklich die Basis aufbauen, wie in der Meditation. Ja, bevor wir die Technik üben, gehen wir erstmal auf die Sitzhaltung in der Meditation und so ist beim Harmoniespielen auch. Wie steht das Harmonium am besten? Welchen Winkel? Welche Höhe das Kissen? Wie die Hand? Wie pumpe ich gescheit einen Ton? Wie kriege ich zwei Töne konstant gepumpt? Das ist ziemlich wesentlich, was viele oftmals übergehen, so wie man in Hatha-Yoga-Stunden oftmals die Atmung so ein bisschen vernachlässigt, wenn man beginnt und erstmal mit den Körperübungen anfängt. Und so sehe ich es ähnlich auch bei dem Harmoniumspielen. Die Basis muss da sein, aber auch das ist keine Fleißarbeit, sondern es macht von Anfang an schon Spaß, weil man kann dann auch wieder eine Meditationstechnik mit dem Pumpenüben verbinden. Da kannst du dich vielleicht noch daran erinnern im Workshop, wo wir dann, während wir das Pumpenüben, eine Om-Meditation einfließen haben lassen. Und so macht das Ganze gleich Spaß und bringt schon eine interessante Tiefe. Und dann einfache Stücke erstmal lernen mit einem einfachen Text. Ja, wir haben da zum Beispiel das Om Shakti Mantra oder einfache Mantren mit einfachen Text, wo der Text nicht komplex ist, wo die Griffe nicht komplex sind, dass man erstmal Freude spürt und ein Erfolgserlebnis hat. Und man braucht auch gar nicht den Anspruch haben, viele Variationen, viele Kirtans begleiten zu können, sondern es reicht theoretisch ein Mantra. Ja, in Asana-Praxis brauchst du ein gewisses Repertoire, um diese fünf Bewegungsrichtungen beziehungsweise die fünf Prana-Ströme abzudecken. Vorbeuge, Rückbeuge, Seitbeuge, Rotation und Umkehrstellung. Und da muss schon ein gewisses Repertoire an Asanas da sein, damit es ausgewogen ist. Bei der Mantra-Praxis weißt du selber und beim Kirtan reicht eins. Eins, was dich tief begleitet. Und wenn dann noch verschiedene anderen Mantren dich ansprechen, ist gut, aber du brauchst nicht ein großes Repertoire. Du brauchst auch noch nicht mal, da wirst du mir vielleicht jetzt widersprechen, die perfekte Aussprache. Du kannst, ja, wenn du noch nicht einen Kurs bei dir gebucht hast, kann man auch mit der richtigen Einstellung, mit der Hingabe eine tiefe Erfahrung machen, auch wenn die perfekte Aussprache der Mantren vielleicht noch gar nicht da ist, oder? Ist das nicht auch deine Erfahrung bei der Mantra-Praxis?
Ich würde dir recht geben, es mit einer, sozusagen mit einer Intention, mit einer Hingabe natürlich auch schon mal sehr viel gewonnen ist. Ja? Und nobody is perfect. Und ich gebe dir auf jeden Fall recht, oder ich sehe es auch so, dass man sich lieber erstmal mit einem Mantra oder mit einem Kirtan, also dass man sich mit dem erstmal beschäftigt, bevor man irgendwie 10 so halb kann oder und dann gleich den ersten Mantraabend einberuft. Die Inder sagen ja zum Beispiel, du kannst ja ein Mantra dein ganzes Leben lang praktizieren und sich mit dem auseinandersetzen und mit dem sozusagen in Resonanz gehen. So intensiv würden sie das machen. Aber natürlich gibt es eine tolle Auswahl von Mantren. Und vielleicht können wir auch gleich darüber sprechen, ja, was bedeutet es für dich, oder wie siehst du das, wenn wir Mantren singen? Wie viel, denkst du, also auch in deiner Erfahrung, ist die Aussprache, welche Bedeutung hat sie oder welche Verantwortung haben wir vielleicht auch, wenn wir Mantren singen?
Gut, die Mantren haben eine große Kraft, das weißt du. Das wissen sicherlich auch die Zuhörer, sonst wären sie nicht auf deinem Podcast. Und man sollte schon verantwortungsvoll damit umgehen. Aber es ist ein bisschen vielleicht auch wie bei Yoga Asanas. Du kriegst trotzdem eine Wirkung, auch wenn die äußere Form nicht perfekt ist. Ja, du machst irgendwie einen herabschauenden Hund. Und die äußere Form ist noch nicht perfekt, aber trotzdem ist die eigene Erfahrung authentisch. Und so ist es letztendlich auch mit der Mantra-Praxis. Wenn die perfekte Aussprache da ist, aber nicht die richtige Einstellung, das Herz nicht dabei, dann bringt das nichts, oder? Ich kenne viele, die fasziniert waren vom Mantra und ganz tief eingestiegen sind in Mantra, Sanskrit und komplexe Rezitationen und es fehlte irgendwo das Herz und oftmals auch die Erfahrung. Und wenn beides zusammenkommt, die feine, korrekte Aussprache und die richtige Einstellung, ich glaube, dann hat man ein ganz, ganz wertvolles Werkzeug. Aber es bleibt eben verantwortungsvoll, ja, also du musst dir schon klar sein, wie viel Kraft in einem Mantra liegt und was macht dein Geist, während du Mantra chantest, weil die Energie geht genau dahin. Ja, wenn du an die Einkaufsliste denkst oder an die Lohnsteuererklärung, ja, dann geht da die Energie hin. Also Mantra braucht meines Erachtens immer eine Adresse. Immer ein Sankalpa. Ja, und das Sankalpa kannst du zu Anfang, bevor du beginnst, setzen und das als Intention laufen lassen, oder du kannst es die ganze Zeit im Herzen tragen und dir, während du Mantra singst, auch bewusst bleiben. Mhm. Aber ich glaube, das ist einfach die Verantwortung, die wir uns bewusst sein sollten. Was macht dein Geist? Wie ist deine Einstellung, während du Mantra einsetzt? Und wenn beides zusammenkommt, die perfekte Aussprache und die Intention, ist, glaube ich, das ein sehr wertvolles Geschenk.
Ja, das hast du nochmal schön zusammengefasst. Da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Und wir haben jetzt das Thema eigentlich schon vor uns oder sind jetzt mittendrin in dem Teil, denn wir wollten natürlich auch über Mantra sprechen und auch vor allem über Bhakti-Yoga. Ich möchte vielleicht auch von dir und von deiner Erfahrung hören. Also, was ist für dich Bhakti-Yoga? Ich weiß, dass du auch in vielen Kirtans teilgenommen hast in deiner Yoga-Praxis oder in den Jahren. Du hast es vorhin auch beschrieben, dass du mal im Ashram gelebt hast. Also, was ist für dich Bhakti-Yoga? Vielleicht kannst du auch was über Kirtan erzählen. Was ist ein Kirtan für die zuhören und vielleicht da noch nicht so tief drin sind?
Klassisch wird ja Bhakti oder Bhakti-Yoga als der Yoga-Pfad der Hingabe oder des Herzens beschrieben. Mhm. Ja, wie wir schon so eingangs besprochen haben, es geht letztendlich über das Herz oder die Hingabe an eine höhere Wirklichkeit. Manche nennen es Gott, manche nennen es höheres Selbst, manche nennen es Jesus, Krishna, ja, oder einfach das Leben. Aber auf jeden Fall eine höhere, größere Perspektive einzunehmen. Und das war für mich viele Jahre eigentlich auch so die Erklärung von, was Bhakti bedeutet, bis ich dann einen Yoga-Meister getroffen habe, der meinte, es ist eigentlich viel praktischer als das, weil oftmals kann man Bhakti erfahren, ohne dass man diese Hingabe an Gott hat oder an Krishna. Und er nannte es Emotional Management, also das Managen der Emotionen. Mhm. Und das fand ich recht greifbar, weil oftmals fühlt man sich gar nicht so hingebungsvoll und kann aber trotzdem eine tiefe Bhakti-Erfahrung machen. Und die verschiedenen Techniken des Bhakti-Yogas und Kirtan und Mantra singen ist eine davon, helfen eben, die Emotionen zu transformieren, zu managen. Er nannte Raja-Yoga das Mental Management, ja, also das mentale Managen. Und das hat für mich nochmal den Raum geöffnet. Ich muss gar nicht diesen hohen Anspruch haben, wenn ich Kirtan zelebriere. Ich kann einfach Freude haben. Ja, es macht Spaß zu musizieren. Mhm. Meine Kinder spielen auch westliche Popsongs darauf und die deutsche Nationalhymne auf dem Harmonium und Major Tom. Ja, also das, wenn es Spaß macht, ist gut. Ob es dann schon Bhakti ist, ist nochmal eine andere Sache. Aber das hat mir so ein bisschen das Ganze vereinfacht oder geöffnet, dass ich wirklich einfach sage, okay, in dem Moment, wo ich singe, Mantra singe, verändern sich meine Emotionen, meine Gefühle und mein Herz. Und das ist eben für mich mein Hauptsadhana geworden, die Transformation des Herzens. Und manchmal gibt es dann ein weiches Gefühl, manchmal fühlt man sich irgendwie in der eigenen Schwingung erhoben, erleichtert. Es ist auf jeden Fall immer schwingungserhöhend und es macht immer eigentlich Spaß. Und dann kommt manchmal ein Gefühl von Freude und manchmal ein Gefühl von Glück oder Glückseligkeit. Also es hat so verschiedene Stufen. Ja, manchmal macht es einfach nur Spaß und fetzigen. Ja, wenn ich hier ein Harmonium fertig habe, dann singe ich einfach aus Dankbarkeit erstmal hier in der Werkstatt so einen fetzigen Kirtan. Ja. Mein Orgelbauer, der singt dann irgendwelche Kirchenlieder und ich spiele dann einen fetzigen Kirtan. Dann macht es einfach nur Spaß. Wow, klasse, Harmonium ist fertig.
Ja.
Und dann kann das manchmal tief Freude machen, die einen den ganzen Tag begleitet. Bis hin wirklich zu dieser Ananda, ne, von dem wir so viel sprechen, von dieser Glückseligkeit, die da auf diese magische Art und Weise entsteht.
Ja.
Genau.
Ja, vielen Dank, ja. Ich glaube, das hat auch nochmal den Raum geöffnet oder die Sichtweise, dass Bhakti nicht nur das Mantra-Singen oder die Mantra-Konzerte sind, sondern noch so viel mehr Erfahrungen, Bhakti-Erfahrungen sein können. Einfach Bhakti als Hingabe, wie du sagst, ja, Emotionen managen oder Emotionen eben, ja, auch wahrnehmen und auch richtig spüren. Und ich habe den Eindruck, dass in der Zeit jetzt gerade, wenn wir jetzt wieder vom Harmonium spielen ausgehen, und da bemerke ich oft, dass bei vielen dann wie so ein Kanal geöffnet wird, wenn sie die Klänge vom Harmonium hören oder auch ihre eigenen Stimme, wenn man sein eigenes Instrument, die Stimme auch benutzt, dass da ein ganz, ja, ein ganz schöner Moment entsteht, wo die Last abfällt, wo man Zugang hat zu seinem Inneren, ja, du hast vorhin auch gesprochen von der äußeren Form und der inneren, inneren Zugang. Und das kann alles, können alles Bhakti-Momente sein. Und das kann diese Musik und auch die Mantra-Praxis mit oder auch ohne äußeres Instrument sozusagen bewirken. Das ist eine schöne.
Ein Yoga-Meister, Paramahansa Satyananda, hat mal ein ganzes Buch darüber geschrieben, dass wir jetzt auch in diesem Zeitalter sind von Bhakti-Yoga. Also wir leben gerade, die Nachfrage, das Interesse an Bhakti-Yoga ist nicht durch Zufall gerade so groß, ja, sondern es ist, wir sind in diesem Zeitalter des Bhakti-Yoga, in dem die Praktiken, unter anderem Kirtan, eben auch besonders hilfreich sind und wirksam sind. Und das zieht die Menschen automatisch dahin. Ja, wir finden oftmals über Wege zum Yoga, vielleicht mit Rückenschmerzen oder Energielosigkeit, Burnout, suchen Entspannung. Und dann offenbart sich dieser große, ich nenne es Kuchen des Yogas, ja, das Spektrum, was das alles beinhaltet. Und viele erfahren dann einfach auch eine sehr schöne, einfache, einen einfachen Zugang zum Bhakti-Yoga. Und dadurch ist, glaube ich, das, der Zugang auch besonders leicht.
Ja, ich wollte dich auch gerne noch was Persönliches fragen zu deiner eigenen Praxis. Das mache ich immer ganz gerne. Man merkt ja auch, so wie du jetzt im Interview auch erzählt hast von deiner eigenen Erfahrung, du bist auch selbst immer wieder in der Praxis. Du hast eine aktive Mantra und ja, Kirtan, Harmonium-Praxis und viele andere auch. Mich interessiert jetzt besonders, gibt es ein Mantra oder ein Kirtan, einen Song, sagen wir jetzt einfach mal Mantra, was dich schon länger begleitet hat oder was dich besonders lange begleitet hat?
Das hat sich im Laufe der Jahre eigentlich verändert. Durch meine Zeit im Ashram hatte ich halt Kontakt zu sehr vielen verschiedenen Kirtans und Mantren. Und zu Anfang kam ich besonders Shiva-Mantren, besonders inspiriert und berührt. Aufgrund dieser Intensität oftmals, also Shiva-Kirtans sind oftmals wesentlich intensiver als Devi-Kirtans oder Krishna-Kirtans. Und ich glaube, das hat zu Anfang in dieser transformativen Phase, in der ich damals besonders war, die Shiva-Kirtans haben mich da am meisten berührt. Und im Laufe der Jahre sind die Mantren eigentlich immer einfacher geworden. Also ganz einfache Rezitationen Und das Maha-Mantra Hare Krishna ist eins, was mich immer noch absolut fasziniert und tief berührt. Und ich glaube, das ist am beständigsten in meiner Mantra-Praxis. Es ist auch das Mantra, was hier im Kali-Yuga einfach sehr effizient die negativen Einflüsse ausgleichen kann und mich und meinen Geist, meine Emotionen sehr schön erheben kann. Es gibt automatisch oder es bringt automatisch in mir dieses Gefühl von Leichtigkeit. Also meine Gedanken werden positiver, meine Lebenseinstellung wird positiver, wenn ich das Mantra singe, auch wenn es nur sehr kurz ist. Und ein anderes Mantra, was mich auch begleitet, ist das Gayatri-Mantra. Als Rezitation, ich rezitiere es jeden Morgen, wenn ich wach werde, im Bett, ohne Harmonium, aber auch als Kirtan. Und da gibt es viele schöne Varianten. Da lasse ich mich inspirieren durch Deva Premal und Sam Garrett und viele klassische Varianten auch. Aber im Allgemeinen kann man sagen, das Gayatri-Mantra berührt mich besonders. Ich spüre es auch in den Kursen, dass es viele andere auch wirklich sehr, sehr berührt. Ich habe noch niemanden in den Kursen erlebt, im Unterricht erlebt, der keinen Zugang zum Gayatri-Mantra gefunden hat. Das gibt's durchaus mal. Menschen haben Vorlieben und sagen, ja, ich mag Krishna-Mantren oder Devi-Mantren, aber Shiva-Mantren nicht so. Aber Gayatri liebt jeder. Und ja, ich glaube, da wird irgendwas ganz Wesentliches in uns angesprochen. Und es ist seit Jahrtausenden überliefert und ich glaube, deshalb berührt es mich auch so sehr.
Ja, weil es so eine Kraft hat und so.
So eine Kraft hat, ja.
So alt ist, schon so lange trägt und es ist ja auch so universell, ja, die Hingebung oder die Ansprache zum Gott Savitri, wo wir im Prinzip bitten um Klarheit, um Erhellung, um Kraft natürlich, um Intelligenz, um einen klaren Geist. Und wer kann das nicht gebrauchen, täglich vor allem in dieser Welt?
Es macht den Geist einfach oder die Energien einfach sehr sattwig, sehr rein. Also es erhebt mich immer. Und es bietet auch Schutz. Also es ist ja auch ein Schutzmantra. Und dafür nutze ich es auch. Also ich singe es als Schlaflied für meine Kinder und ich nehme es für mich als so rein, ja, auch als Schutz, ja, wenn ich in die Welt gehe, ich fühle mich da irgendwie, Swami Shivananda sagte mal, das Gayatri ist wie eine energetische Festung. Ja, nicht die dich trennt von der Welt, aber du bist dadurch irgendwie unantastbar gegenüber negativen Einflüssen. Und darauf kann ich mich ganz verlassen.
Ja, schön. Schön, dass deine Kinder auch hören und damit.
Die sind pubertär und die wollen das immer noch. Jeden Abend. Papa chanten, ne? Das ist so jetzt komm, jetzt chante jetzt das Gayatri Mantra und dann kann ich in Ruhe schlafen.
Ja, das ist witzig. Ich chante es auch sehr oft untertags, sogar beim Kochen manchmal und habe letztens gelesen, dass der Ayurveda-Arzt, der Vasant, dass der auch das beim Kochen empfiehlt, beim ayurvedischen Kochen natürlich, das Gayatri Mantra zu rezitieren. Und ich musste dann lachen und habe dann meiner Tochter erklärt, dass ich nicht verrückt bin, weil sie sich manchmal ziemlich wundert. Aber sie hat auch das Mantra so weit im Kopf, dass ich sie erwische dabei, wie sie es auch selbst manchmal tönt. Ja. Und es freut mich dann, weil es sie irgendwie begleitet, sozusagen. Ja.
Also es ist schön, dass du das beim Kochen benutzt, weil man hat ja eine besondere Verantwortung, auch wenn man kocht für andere. Ja, also man sagt, der Koch muss die höchste spirituelle Entwicklung haben in einem Haus, in einem Ashram. Die haben am meisten Verantwortung für die Energien, die da in das Essen gehen. Und wenn du dabei das Gayatri-Mantra chantest, ist doch wunderschön. Dann geht das in das Essen.
Ja.
Und die Kinder nutzen das Mantra wahrscheinlich auch unbewusst mehr, als es uns als Eltern klar ist. Ja, also meine Jungs, wenn die beim Fußballspielen hinten liegen, dann nutzen die auch manchmal das Mantra, ja, um irgendwie wieder Kraft zu bekommen, Motivation zu bekommen. Also die sind da ganz praktisch bei Parkplatzsuche, benutzen wir Mantra, ja. Also das hat manchmal ganz, ganz praktische Anwendung.
Ja, klasse. Genau, für den Alltag, für uns als Householder sozusagen, die wir jetzt nicht mehr nicht im Ashram leben. Wir brauchen die Mantren und die Kraft der Mantren einfach bei uns im Alltag, Tag ein, Tag aus.
Ja, genau. Und dann eben auch, dass wir nicht vergessen, es nur im Alltag zu benutzen, sondern eben auch für unser Sadhana.
Ja, genau. Ja, das ist ein ganz schönes. Eine ganz schöne Einleitung schon. Vielleicht möchte ich dich am Ende noch fragen, wenn du dir, ja, wenn es eine Sache gäbe, die du dir wünschst oder die du uns noch mitgeben kannst, was wir nach dieser Folge über das Harmonium oder über Bhakti oder das Mantra singen so mitnehmen sollen. Was wäre dieser eine Gedanke oder was ist deine Essenz?
Ich würde gerne schließen mit einem Zitat von dem Paramahansa Satyananda, der mich sehr inspiriert hat auf meinem Yoga-Weg. Und der hat mir einen sehr mitreißenden Vortrag gegeben über Kirtan und Mantra oder im Allgemeinen Musik. Und er sagte, Music has the greatest power man has discovered for themselves. Und zeigte so in die Menge, you should make use of it. Also nicht... Und dann hat er seinen Vortrag fortgesetzt, nicht nur durch Yoga und die ganzen verschiedenen Techniken, sondern durch Kirtan alleine kannst du die Vision Gottes haben. Und Musik hat einfach so eine große Kraft, die der Mensch für sich entdeckt hat. Und wir sollten sie nutzen. Und es ist so einfach.
Ja.
Und es macht Freude. Das ist nicht, du brauchst keinen gesunden Körper, wie vielleicht bei Hatha Yoga zuträglich ist. Du brauchst keinen gesunden, fokussierten, klaren Geist, der vielleicht für die Meditation zuträglich ist. Du brauchst noch nicht mal ein offenes Herz, um tiefe Erfahrungen zu machen im Mantra singen. Und es ist eben so einfach und so machtvoll. Und damit würde ich gerne schließen.
Ja, vielen Dank. Ja, es ist so einfach. Ja. Und ich bedanke mich bei dir für die ja sehr offene, für das offene Teilen deines Weges, deiner Praxis und natürlich auch deines ja super wertvollen Wissens hier. Ich glaube, dass wir heute viel gelernt haben, dass wir inspiriert sind, dass wir bestärkt sind darin, auch uns mit Musik, mit Klang, mit Mantra, mit Bhakti auseinanderzusetzen und wirklich es auch zu tun, wie du am Schluss nochmal betont hast. Und ja, lass uns doch noch ein paar Informationen da, wo wir dich finden, wenn wir sozusagen entweder Beratung brauchen für ein Harmonium, lernen wollen zu spielen oder auch ein kaputtes Harmonium zu Hause haben, das wir gerade nicht spielen können. Wo können wir dich finden?
Ja, also wir haben eine Webseite, wo ihr uns erreichen könnt, www.bhakti-harmonium.com, und dort findet ihr alle unsere Kontaktmöglichkeiten per Kontaktformular, E-Mail, Telefon, und von da könnt ihr weiter mit uns in Kontakt treten für Harmonienberatung, Online- oder Live-Unterricht, Workshops, das findet ihr alles da über der Webseite. Und bald auch ein Harmonium-Online-Kurs, der dort erreichbar oder buchbar sein wird.
Ja, super. Also als Videokurs jederzeit zum Starten.
Genau.
Ja, klasse. Ja, vielen Dank. Die Adresse werde ich auch in den Shownotes verlinken, sodass ihr da klicken könnt und die Webseite von Tobias auch schnell finden könnt. Ich bedanke mich für deine Zeit und freue mich total, jetzt den Podcast zu schneiden und demnächst auch zu veröffentlichen. Herzlichen Dank, ja, Tobias.
Ja, vom Herzen Dank dir für die Möglichkeit und die die Möglichkeit, über Mantra und Harmonium zu sprechen und für deine interessanten Fragen und für deine liebevolle, inspirierende Art, die Fragen zu stellen. Und auch dir vom Herzen alles Gute auf deinem persönlichen Weg, als auch auf dem Weg des Mantra und Sanskrit weiter mit den Menschen zu teilen und darin zu vertiefen.
Ja, vielen, vielen Dank. Danke.
Ja, auf bald.
Dhanyavadaha, sagen wir auf Sanskrit.
Hari Om.
Hari Om.